dass wir darauf warten dürfen, dass dein Wort uns berührt. Dass wir still werden dürfen vor dir in den aufgeregten Zeiten um uns herum. Rühre du unsere Herzen an, so dass wir in dir befestigt werden. Amen. Ich lese uns den Predigtext für heute. Im Kolosserbrief, im 2. Kapitel heißt es: Mit Christus seid ihr begraben worden, in der Taufe mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wenn ich sie so angucke, dann denke ich, der eine oder andere kennt von Ihnen vielleicht noch den Schlager: Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Roy Black hat das gesungen. 1966 war ich gerade mal 20. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden 1000 junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben 1000 Menschen Sehnsucht, genau wie du. Ist das nicht schön? Das war damals ein richtiger Hit. Und der Sänger Roy Black, ein Star, der aber immer daran litt, dass er gleichzeitig auch ein einsamer Hund war. Zeit seines Lebens soll Roy Black Probleme gehabt haben, die Gratwanderung zwischen seiner Rolle, der Kunstfigur Roy Black, und seinem privaten Ich, Gerhard Höllerich, zu bewältigen. Er ist allein gestorben mit über drei Promille Alkohol im Blut. Zerbrochen an einer Einsamkeit, die er nicht aushalten konnte. Es ist, so denke ich, eine der großen Sehnsüchte, die wir wohl alle haben. Nicht allein sein. Nicht vereinsamen. Nicht irgendwann in einem Zimmer landen, auf einem Bett und reduziert auf 2x2 Quadratmeter. Und darauf, dass manchmal einer nach uns guckt, pflichtgemäß und nicht liebevoll. Und es ist eine der großen Ängste, die wir vermutlich fast alle kennen. Am Ende unseres Weges sind wir ganz allein. Einspruch, sagt unser Predigtwort. Einspruch gegen diese Angst. Das ist der erste Satz, den unser Predigtwort uns ans Herz legen will. Du bist nie mehr allein. Immer gehörst du mit ihm zusammen, mit Christus, dem auferstandenen Gottessohn. Ihr seid nie allein, auch wenn ihr keine 100.000 Leute hier seid. Immer gehört ihr mit ihm zusammen, mit Christus, dem auferstandenen Gottes. Die Leute in Kolosse, an die unser Brief gerichtet war, wurden in ihrer Umgebung sehr skeptisch betrachtet. Das sind die Anhänger einer neuen, dubiosen Religion, so einer Art Jugendsekte, so hieß das vor ein paar Jahren hier. Und weil sie dazu gehören, drohte ihnen Isolation. Sie machen ja auch nicht mehr überall mit. Sie sind nicht mehr überall dabei. Ich habe unvergesslich den Satz im Ohr, den mir einer als seine Erfahrung aus seinem Schäferhundeverein erzählt hat. Da sagte er, da hat mir jemand gesagt, früher war es doch ganz vernünftig. Aber jetzt, seit du mit diesem Jesus zugange bist, und das ist wohl bis heute so, wer sich mit diesem Jesus einlässt, dem kann es leicht passieren, dass er nicht mehr überall dabei ist, dass er ein bisschen weltfremd wird und auch weltfremd wirkt. Aber immer bei ihm ist. Einer der wichtigsten Sätze im Anfang meines Dienstes unter Studenten, Anfang der 70er Jahre, als ich in Süddeutschland an allen möglichen Universitäten unterwegs war, ständig an anderen Orten, ständig auf dem Weg zu Leuten, die ich nicht kannte. Da hat mir ein nur wenig älterer Freund einen Schlüsselsatz gesagt. Er hat zu mir gesagt, Uli, wo du auch hinkommst, Jesus ist schon da. Wissen Sie, wenn Sie in eine Stadt hineinfahren und nicht wissen, in welches Bett Sie am Abend Ihren Kopf legen, ist das ein starker Satz. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie empfangen werden, ob die Leute es gut mit Ihnen meinen oder Sie irgendwo in Ihre Rumpelkammer abschieben, dann ist das ein ganz starker Satz. Und an Ostern glauben heißt zu glauben, Jesus ist immer schon da, wo ich hinkommen werde. Er ist schon da. Er ist uns immer ein paar Schritte voraus. Und das wird, und das macht unser Predigtwort, dann noch einmal zugespitzt und festgeklopft, sozusagen in der Taufe. Da wird gesagt, du gehörst zu ihm in Zeit und Ewigkeit. Seht, wir haben die Taufe in unserer Kirche ein wenig verkommen lassen zum Begrüßungsfest für neugeborene Kinder. Die werden getauft, weil es ihnen halt an nichts fehlen soll und so. Und das ist ja auch nett und schön, und Oma kommt und Tante Agathe aus Amerika kommt sogar und ich weiß nicht, wer noch alles kommt. Und wir singen dann, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Aber die Taufe ist in der Christenheit am Anfang keine Begleiterscheinung einer geglückten Geburt, sondern sie ist die Klärung einer Zugehörigkeit. Eine Kindheitserinnerung, die bei mir ganz tief sitzt. Da läuft ein Kind, ich, fremd durch das Dorf des Großvaters. Die Leute wissen nicht, wo dieses Kind hingehört. Das Dorf war nicht so groß. Und sie wussten auch nicht, wie man heißt, wie dieses Kind heißt. Das Merkwürdige ist, wenn man das in so einem Dorf, da sieht man ein Kind, weiß nicht, wer es ist und so, dann fragt man seltsamerweise nicht nach dem Namen. Was würde das auch helfen, wenn das Kind sagt, ich heiße Hans oder Liese oder Gretel oder so. Sondern die Frage geht anders. Wem sei's doch da auf Westerwälder Blatt? Wo, zu wem gehörst du denn? Wenn ich dann korrekt geantwortet habe, so bof durch euch hin, wussten alle Bescheid. Da war alles klar. Dann weiß der Dörfler, das ist der Zusammenhang, aus dem der kommt. Und damit ist dann auch klar, was man von ihm erwarten kann. Unsere Taufe hat geklärt, wo wir hingehören, zu wem wir gehören. Gewiss, wir haben einen Vornamen, wir haben auch einen Nachnamen. Wir sind die meisten unter euch gebürtige Germanen, also Deutsche. Wir haben einen Familiennamen. Wir kommen aus Adorf oder Seestadt. Aber wichtiger, sagt unser Predigtwort, ist das andere. Durch die Taufe gehören wir zu Gott. Unverbrüchlich und unaufgebbar. Nun weiß ich ja auch, ich bin schließlich Pfarrer der Volkskirche gewesen, so mancher vergisst seine Taufe. Da liegt irgendwo eine Taufurkunde daheim herum und vergilbt vor sich hin. Und so mancher vergisst, dass er aufgerufen ist, mit seinem Leben zu bestätigen, ich gehöre zu Christus. Er ist für mich, damit ich für ihn bin und mit ihm lebe. Das ist so. Mit unserer Treue zu diesem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, ist es so weit nicht her. Ich denke ganz oft, wir sollten uns davor hüten, anderen zu attestieren, die machen es nicht richtig mit ihrer Taufe. Die glauben irgendwie nicht richtig. Die bleiben in der Zugehörigkeit zu Christus zurück. Der Apostel Paulus hat genau an dieser Stelle den Finger auf eine Wunde gelegt. Er sagt, du aber, was richtest du deinen Bruder oder du, was verachtest du deinen Bruder? Ich kann auch ergänzen, deine Schwester. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden und so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Wenn ich den Apostel Paulus richtig verstehe, dann sagt er, dein Job besteht nicht darin, andere zu beurteilen, ob sie zu 40%, 50% oder 60% ordentliche Christen sind, ob sie überhaupt ordentliche Christen sind, sondern dein Job ist, darauf zu gucken, dass du so lebst, wie es Gott entspricht. Ich war vor ein paar Wochen eingeladen zu einem Gemeindeabend, der stand unter dem etwas merkwürdigen Thema, wie glaube ich richtig? Richtig glauben. Wie macht man das? Und die Erwartung war völlig klar. Ich sage, wer das Glaubensbekenntnis von A bis Z unterschreibt, der glaubt richtig. Wer die Sätze des Glaubens unterschreibt, der glaubt richtig. Und ich habe dann versucht zu sagen, wer die Sätze des Glaubens unterschreibt, der hat nur Glaubenssätze unterschrieben. Und das ist es nicht. Sondern das, worauf es ankommt, ist, dass mein Leben diesen Sätzen versucht zu entsprechen. Also darum geht es, wir sind gefragt und gefordert, dass wir so leben, wie es der Zugehörigkeit zu Christus im Glauben entspricht. Wenn ich mir das überlege, dann sage ich, ja, an dieser Stelle bin ich nicht sehr viel weiter gekommen, als bis heute demütig, sehr demütig zu bitten, mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich habe einen Fall getan. Das ist kein billiger Ausweg, der in diesem Tauflied steht, sondern das ist sozusagen die Übungsgrundlage für uns. Wir sind alle am Üben, wie das geht, im Glauben zu Christus zu gehören. Es gibt dann eine zweite Kindheitserinnerung, die für mich in diesem Predigtwort ganz wesentlich vorkommt. Es gab eine Zeit, Da wurde das Gehalt meines Vaters, das eh schon nicht viel war, in folgender Weise ausgezahlt. Ein Drittel gab es am 1. des Monats, das zweite Drittel am 20. des Monats und das dritte Drittel am 10. des nachfolgenden Monats. Wenn Sie in Mathe nicht ganz schlecht sind, wissen Sie, das war ein gutes Geschäft für den Staat, ein nicht so gutes für die Familie, weil man ein bisschen behumst wurde dabei, um es mal vorsichtig zu sagen. Der Staat spart und wir waren als Familie oft knapp bei Kasse. Drei Kinder, ein mieses Gehalt und das in der Nachkriegszeit. Dann geschah es selten, aber umso einprägsamer. Kurz vor Termin schickte unsere Mutter uns zum Einkaufen ins Konsum. So hieß der Laden damals, Konsum. Wir mussten dann zum Konsumchef sagen, die Mutter lässt ausrichten, du sollst anschreiben. In 2 Tagen kommt sie und bezahlt, was wir schuldig sind. Dann nahm der Heidi, so hieß der Konsumchef, Heidi, dann nahm der einen großen Zettel, schrieb Lenz darauf und was wir zu bezahlen hatten. Und dann heftete er diesen Zettel sichtbar für uns alle an einen großen Nagel auf seiner Theke. Wenn die Mutter dann bezahlen konnte, wurde der Zettel abgenommen und zerrissen. Genau so steht es in unserem Predigtwort. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Das Wort für Kreuz im Griechischen könnte auch Pfahl oder Nagel heißen, Stauros. Der Zettel, auf dem unsere Schulden stehen, ist weg, weil Christus ihn getilgt hat, weil er ihn weggenommen hat. Sehen Sie, Sie wissen Gott sei Dank nicht alles, was ich in meinem Leben versäumt habe. Was falsch war, was ich besser nicht gemacht hätte. Nicht mal meine Frau weiß das alles. Ist gut so. Und ich finde, es ist auch gut so, ich weiß nicht von Ihnen, was Sie in Ihrem Leben falsch gemacht haben und was besser ungeschehen geblieben wäre. Das wissen wir alles ja von uns selbst nur zu gut. Und darum ist es eine so unglaublich starke Botschaft, was immer gegen uns sprechen könnte aus unserer Vergangenheit. Es hat nichts mehr zu sagen, weil Gott in Christus alle Schuld unseres Lebens für erledigt erklärt hat. Alles weg. Unvergessene Erinnerungen bei uns in Selbitz, da wo die Heilige Bruderschaft zu Hause ist, die Christusbruderschaft, hält einer der Brüder eine Andacht. Das steht jetzt nicht in meinem Konzept. Und erzählt davon, das kennen Sie wahrscheinlich alle, dass Kinder Liedtexte ja nicht immer gleich richtig verstehen. Da singt ein Kind, Obi lacht, und fragt dann daheim, wer ist denn der Obi? Gell? Und ein anderes Kind singt an Heiligabend, begeistert die rötlichen Hirten, knien betend davor, und hat irgendwelche rothaarigen Kinder aus der Familie im Kopf und nicht die redlichen Hirten. Und so hat also unser Bruder Christoph, wenn er singen sollte, lobet den Herrn, der alles so herrlich regiert, immer gehört, lobe den Herrn, der alles so herrlich radiert. Weil er ein Kind war, das sich oft verschrieben hat. Und dann musste man dieses Verschriebene ja irgendwie wieder bereinigt kriegen. Und dann wurde er radiert und ausradiert. Und es sah aus wie Sau, auf gut Deutsch gesagt. Und das war das größte Glück eines solchen Kindes, wenn so radiert wurde, dass nichts mehr auffiel. Können Sie sich das vorstellen? Gott hat alles, was gegen Sie spricht, was in Ihrem Leben versaubeutelt worden ist, ausradiert, weggeräumt. So dass es nicht mehr gegen sie verwendet werden kann. Und wenn das so ist, wenn Gott alles weggeräumt hat, ausradiert hat, wenn er für uns spricht, dann können wir doch auch aufhören, uns gegenseitig Vorhaltungen zu machen, Schuldkonten zu führen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Meine Schwiegermutter, liebe Frau, die kommt ja oft vor in meinen Predigten, gell? Ziemlich. Meine Schwiegermutter erzählt mit dem Gedächtnis eines Elefanten, was ihr im Jahr 1948 alles von der üblen Verwandtschaft ihres Mannes angetan worden ist. Wir kennen das auswendig, wir können diese Geschichten alle erzählen. Sie wird sie einfach nicht los. Trägt sie mit sich herum. Frischt sie auf, damit sie sich ja nicht vergisst. Dabei ist sie eine fromme Frau und müsste eigentlich gelernt haben, alles rum, alles vorbei, alles vergeben. Gott hat seine Decke darüber gebreitet, mach doch jetzt nicht immer den Fehler und lüfte den Teppich wieder und guck, was unter dem Teppich alles unterliegt. Wir können aufhören, dem anderen nachzutragen, was er versäumt hat und was fehlerhaft in seinem Leben ist. Wir können von der Großzügigkeit Gottes in Sachen Vergebung lernen. Deshalb machen wir in 4 Wochen, 6 Wochen eine Tagung zum Thema anders handeln, vergeben lernen. Der Sonntag heute, Sie haben es am Anfang gesehen, ich komme auch zum Schluss, der Sonntag heute trägt den schönen Namen Quasimodo Genitivi. Das hört sich bei Eben Welk in den Heiden von Kummerow ein bisschen anders an. Da sagt Johannes Bärensprung, der kein Latein kann, dieser Sonntag heißt Quasselmutter geht nicht schief. Weil er irgendwie so vom Leben gebeugte alte Frauen im Kopf hat. Quasselmutter geht nicht schief. Nein, Quasimodo geniti, wie die neugeborenen Kinder. Als wir eben hier runtergefahren sind, haben wir gesehen, bei den Katholiken wird heute Weißer Sonntag gefeiert. Das ist liturgisch genau richtig. Das ist der Sonntag der Tauferinnerung. Und er heißt Weißer Sonntag, weil in der ersten Kirche, in dieser ersten Woche zwischen Osternacht und dem nachfolgenden Sonntag den frisch getauften Menschen in ihrem Taufkleid herumliefen, soweit sie sich das im Alltag des Lebens leisten konnten. Dieser Sonntag erinnert uns daran, wir kommen von der Taufe her. Erinnert uns daran, wir kommen von der Vergebung der Schuld her. Erinnert uns daran, die Mächte, die in dieser Welt beanspruchen, das Sagen zu haben. Die haben ihre Macht über uns verloren, weil wir zu Christus gehören. Und jetzt lernen wir, wie die neugeborenen Kinder ein wenig unsicher und wackelig zu laufen. Das ist die eigentliche Botschaft dieses Sonntags. Wir müssen nicht fest und sicher und selbstsicher auftreten. Wir dürfen durchs Leben wackeln, so wie neugeborene Kinder, die das Laufen mühsam lernen und dabei manchmal auch hinfallen. Das ist ja so. Kleinkinder fallen beim Laufen, lernen auch schon einmal hin. Und das wird uns, sagt dieser Sonntag, auch nicht erspart bleiben. Ein paar blaue Flecken holt man sich schon als Christ und Christin im Leben. Aber entscheidend ist nicht das, sondern entscheidend ist am Ende das andere, das allein zählt. Mit ihm auferweckt, mit ihm lebendig gemacht, gerufen in ein Leben, über das der Tod kein Recht mehr hat. So zu leben, das üben wir jetzt ganz vorsichtig, wie die neugeborenen Kinder ein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.